Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir lesen heute miteinander aus dem Lukasevangelium Kapitel 21, die Verse 24 bis 33. Lukas 21, 24 bis 33. Das ist ja die Endzeitrede Jesu nach Lukas, von der wir parallel Berichte auch in Matthäus 24 bzw. Markus 13 haben. Jesus sagt, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, nämlich das Volk Israel, und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen: Seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde vergehen, meine Worte aber vergehen nicht. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt überschrieben, die Zeichen der Endzeit, wobei wir uns heute nur den allerletzten zuwenden werden. Die Worte, die wir gelesen haben, nehmen uns ja hinein in die allerletzten Tage vor der Wiederkunft Jesu. Es sind die letzten Verse der sogenannten Endzeitrede. In den Versen davor, direkt 20 folgende, kündigt Jesus die Belagerung und Zerstörung Jerusalems durch die Römer an, was 66 bis 73 nach Christus in einer langen Belagerung und furchtbaren Zerstörung sich ereignet hat. Der erste Vers, den wir gehört haben, Vers 24, überbrückt dann in einem Satz einen Zeitraum von rund 2000 Jahren. Jesus sagt über das Volk Israel, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Die erste Hälfte des Satzes, wie gesagt, hat sich auf furchtbare Weise vor fast 2000 Jahren erfüllt. Josephus, ein Zeitgenosse Jesu und Geschichtsschreiber des jüdischen Volks, berichtet, dass in diesem 7-jährigen Belagerungskrieg 1,1 Millionen Juden umgekommen sind. Diejenigen, die sich durch den Belagerungswall der Römer versucht haben, hinauszuschleichen, wurden praktisch samt und sonders gefasst und wurden zur Abschreckung für andere gekreuzigt. Und es wird berichtet, dass die Wälder Judas nicht mehr ausgereicht haben. Das Holz ist ausgegangen vor lauter Kreuzen. Und als dann schließlich nach einer langen, harten Belagerungszeit Jerusalem eingenommen wurde, waren noch knapp 100.000 übrig. Josephus nennt die Zahl von 97.000 Männern, Frauen und Kindern, die als Sklaven verkauft wurden, der Rest, der übrig geblieben war. Und weil auf einmal eine solche Masse Ware auf den Sklavenmarkt kam, sei der Preis auf dem Sklavenmarkt völlig zusammengebrochen, ob diesem Überangebot. Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, 1,1 Millionen. Und gefangen weggeführt, der Rest von 97.000 unter alle Völker der Erde. Und dann spannt Jesus den Bogen bis zum Ende. Und wird zertreten werden Jerusalem von den Nationen, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Israel hat seinen Messias abgelehnt. Israel wird deshalb als Zweig aus dem Ölbaum ausgerissen, sagt uns Paulus in Römer 11 so. Aber Israels Verwerfung ist die Versöhnung der Welt. Das sind immer diese ganz großen Taten Gottes. Da, wo Niederlage und Zerbruch ist und Gericht, da ist immer auch der Keim neuen Heils. Israels Verwerfung ist die Versöhnung der Welt. Römer 11, 15. Wie schon im Alten Testament verheißen, wendet sich Gottes Retterliebe nun den Heiden zu. Israel bleibt zum großen Teil verstockt, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, bestätigt Paulus weiter in Römer 11. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Um es mit den Worten aus Lukas 21, unserem Predigtext, zu sagen, bis die Zeit der Nationen erfüllt ist. Und genauso 2. Korinther 3, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments. Welche Decke? Als Mose die Begegnungen mit Gott hatte, war von der Begegnung mit Gott sein Gesicht verklärt, strahlte, dass er sich eine Decke über den Kopf gehängt hat. Und dieses Bild greift Paulus im 2. Korintherbrief auf und sagt, diese gleiche Decke liegt auf der Verlesung des Alten Testaments, dass die Juden es nicht begreifen, die Botschaft vom Messias. Und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, nämlich wenn die Zeiten der Nationen erfüllt sind, wenn Jesus wiederkommt, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Aber das wird erst geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Und da schließt sich dieser Gedankenkreis. Wir sind wieder bei Lukas 21, Vers 24. Bis dies geschieht, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden, wird Jerusalem zertreten von den Nationen, bis die von Gott erwählte Zahl aus den Heiden gerettet ist. Und nun wissen wir, liebe Geschwister, dass sich diese Zeit dem Ende zuneigt, in der Jerusalem von den Nationen zertreten wird. 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Israel kehrte in sein Land zurück. Noch aber war die Altstadt Jerusalem, um die es ja entscheidend geht, das ist das biblische Jerusalem, das hier gemeint ist, von Jordanien besetzt. Aber etwa 20 Jahre später im Sechstagekrieg von 1967 eroberte Israel die Altstadt von Jerusalem. Damit gehört Jerusalem wieder dem Volk Gottes. Aber noch nicht ganz. Denn der Tempelberg, das geistliche Zentrum dieser Stadt, steht weiter unter der Verwaltung des arabischen Waqf und ist damit nach wie vor in islamischer Hand. Aber, was wir heute schon sehen, Gott hat öffentlich, sichtbar, nachprüfbar damit begonnen, das Ende der Zeiten der Nationen einzuläuten. Was Jerusalem betrifft, steht in diesem Zusammenhang eigentlich nur noch ein letzter Schritt aus, dass Israel wieder Zugang zum Tempelberg bekommt und dort dann wohl auch einen dritten und letzten Tempel baut. Das wäre das Zeichen dafür, dass nun wirklich die allerletzten Stunden der Nationen gekommen sind. Und dann kommt Jesus wieder. Ich habe das alles ausgeführt, um deutlich zu machen, es muss nicht mehr viel geschehen, bis dann das eintritt, was der eigentliche Punkt des Predigtextes ist, Vers 25 folgende, dass Jesus wiederkommt und sein Erscheinen angekündigt wird durch Zeichen an Sonne, Mond und Sternen. Diese Erschütterungen, die hier vorhergesagt sind, dürfen wir nicht verwechseln mit denen, die nach dem tausendjährigen Reich kommen. Die klingen zum Teil in der Vorhersage recht ähnlich, aber es ist ein entscheidender Unterschied. Nach dem tausendjährigen Reich werden die Erschütterungen des Kosmos so sein, dass die alte Welt und die alten Himmel vergehen und der neuen Welt Platz geschaffen wird. Der neuen Welt Gottes, dem neuen Jerusalem. Hier ist aber nicht von einer Vernichtung, sondern von einer Erschütterung die Rede. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Diese Erschütterung führt zu einer Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit. Es ist hier als erstes auch ganz wichtig, das Wort Bedrängnis, das kennen wir ja aus vielen anderen Stellen, wenn es nämlich um die Bedrängnis der Gemeinde geht. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Nicht wie Luther übersetzt hat, Angst. Das ist genau der entscheidende Unterschied. Nicht Angst. Die Gemeinde hat nicht Angst, muss sie nicht haben. Bedrängnis, Klipsis, für die, die sich im Griechischen ein bisschen auskennen, sind die äußeren Nöte, die äußeren Umstände, die auf uns eindrängen und in die Ecke treiben, aber äußerlich. Innerlich muss der Christ, muss das Gotteskind keine Bedrängnis haben. Hat er oft. Ich auch. Muss er aber nicht. Muss ich auch nicht. Wenn ich mit meiner äußeren Not zum Herrn gehe, da habe ich ja einen Heiland, einen Nothelfer, zu dem ich mit der äußeren Not gehen muss, damit nicht meine innere Not wird, sondern die Not des Heilands. Genau diesen Unterschied macht die Bibel hier in den äußeren Sprachgebrauch. Hier, wo es um die Bedrängnis der Völker geht, ist ein anderer Begriff verwendet, der wörtlich Gefängnis heißt. Und im übertragenen Sinne Angst und Beklemmung. Nämlich da kommt die Gedankenwelt des Menschen in Bedrängnis, sein Innerstes. Denn er hat ja keinen Heiland, zu dem er geht in dieser Ratlosigkeit. Und der Begriff der Ratlosigkeit, liebe Geschwister, ist hier ganz wörtlich und sogar noch dramatischer zu nehmen. Im Griechischen steht das Wort Aporia. Wer sich ein bisschen mit Fremdwörtern auskennt, der weiß, das gibt es bei uns als Fremdwort Apori und bedeutet eine Ausweglosigkeit. Die Unmöglichkeit, für ein Problem eine Lösung zu finden. Völlige Ausweglosigkeit. Wir haben in Jesaja 13 das Bild der Gazelle gehört. Und wir haben es vielleicht schon mal in afrikanischen Tierfilmen gesehen, wenn so von diesen Hyänenhunden, die so ungefähr unseren Wölfen vom Verhalten her zu vergleichen wären, ein Stück Wild gehetzt wird. Die treiben im Rudel. Und wenn so ein Stück Wild dann so eine Gazelle von Hyänenhunden gejagt und eingekreist und gestellt wird. Da steht die Gazelle. Hilflos sucht sie nach einem Ausweg, wo keiner ist. Sie zittert am ganzen Leib, die Flanken beben, das Herz pocht wie wild, die Augen sind aufgerissen vor Schrecken, weil sie weiß, jeden Augenblick fallen diese Hyänenhunde über sie her, reißen sie zu Boden und zerreißen sie. Und genau dieses Bild werden die Völker in diesen Tagen abgeben. Denn die Welt, sagt Jesus, wird aus den Fugen geraten. Wir erleben heute, wie sich dieses Szenario entwickelt. Dass die Welt in vielfacher Hinsicht aus den Fugen gerät und die Menschen in Schrecken und Ratlosigkeit versetzt. Ich will einige Punkte nur kurz andeuten, weil ich an anderer Stelle auch schon drüber gesprochen habe. Der Terror. Es ist aber noch ein wichtiger Aspekt beim Terror. Kriege, liebe Geschwister, auch Weltkriege können gewonnen und beendet werden. Bei allem Schrecken, den sie mitbringen, bei allen Todesopfern, die sie fordern, alle Weltkriege haben bisher wieder ein Ende gefunden. Der Krieg gegen den Terror kann im letzten Grunde nicht gewonnen werden. Einen Feind, der voller Menschenverachtung und auch Achtung des eigenen Lebens ist, kann nicht mehr kalkuliert und überschaut und überwunden werden. Das ist ja die große Ratlosigkeit. Und dass die Amerikaner in den Irak eingezogen sind, das mag mit dem Öl zu tun gehabt haben, aber das war auch ein Zeichen dieser Hilflosigkeit. Man kann nur den Krieg gegen den Terror ins Ausland verlagern, damit er nicht im eigenen Land wütet. Man kann nur fragen, versuche ich ihn dort oder dorthin zu kanalisieren, beenden kann man ihn nicht. Das ist das Drama unserer Tage. Die Krankheiten, dass Bakterien multiresistent werden, mit Medikamenten nicht mehr bekämpft werden können eines Tages und Menschen ihnen hilflos ausgeliefert sein werden. Szenarien, die wir gar nicht mehr kennen seit unserer Generation. Die Weltwirtschaftskrise. Die Folgen, befürchte ich, der Globalisierung wird niemand wirklich beherrschen können. Die Globalisierung an sich müsste wahrscheinlich noch nicht mal das Problem sein, wenn die weltweit operierenden Konzerne geprägt von christlicher Ethik handeln würden. Aber wenn der Globus zum Selbstbedienungsladen der Mächtigen und Gierigen wird, dann geht die Welt im Chaos unter. Und das sehen wir heute. All diese Vorgänge werden den Menschen der Endzeit immer mehr Angst machen, aber Jesus redet in unserem Text von einer ganz anderen Ursache. Dieser panikartigen Furcht, dieses blanken Entsetzens, die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Jesus redet von gewaltigen, weltumspannenden Naturkatastrophen. Lukas formuliert hier in seinem Kapitel recht allgemein, es werden Zeichen sein an Sonne, Mond und Sternen. Da ist hier auch zunächst mal der Begriff Zeichen wichtig. Denn der Begriff Zeichen sagt, diese Naturkatastrophen kommen nicht von ungefähr, weil der Mensch zu viel CO2 verbraucht oder sonst irgendwas macht. Oder weil vielleicht die Sonne zu heftig agiert. Nein, es sind Zeichen. Zeichen dafür, dass Gott handelt. Zeichen dafür, dass die Zeit weit vorangeschritten ist. Zeichen dafür, dass die Wiederkunft Jesu unmittelbar bevorsteht. Zeichen. Zeichen, die wahrzunehmen sind und wo es darum geht, dass man nicht nur das äußere Zeichen sieht, sondern begreift, was dieses Zeichen vermittelt, für eine Botschaft hat. Nun ist die Frage, was werden das für Zeichen sein? Können wir dazu Näheres sagen? Ja, mit Hilfe eines Blicks in die Parallelstelle von Matthäus 24 und auch in Offenbarung 6 kommen wir weiter. Matthäus berichtet uns genauer, was Jesus gesagt hat, Vers 29. Aber gleich nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und Offenbarung 6, Vers 12 folgende ergänzt bei der Öffnung des sechsten Siegels: Und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Wind seinen Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden von ihrer Stelle gerückt. Wir sehen, wie sich die Aussagen Jesu und der Offenbarung beeindruckend decken. Dieses ganze Szenario, liebe Geschwister, könnte, ich betone könnte, zu erklären sein, indem beispielsweise die Erde in einen Asteroidenhagel gerät. Die Bibel berichtet ja die Dinge aus der Sicht und der Wahrnehmung des Menschen. Da würden tatsächlich Sterne vom Himmel fallen. Wir erleben so, was ja im kleinen, schönen, harmlosen Bereich jeden Sommer, die Zeitungen weisen darauf hin, wenn die Plejaden hier durchgehen, nein, die Perseiden sind's im Sommer, und wir dann im August diesen Sternschnuppenregen haben. Da gucken wir dann mit Freude hin. Das Ganze aber etwas größer, nicht kosmischer Staub von Bruchteilen von Millimeter bis maximalem Millimeter, sondern einiges dicker, und dann wäre eine ganz dicke Katastrophe da. Dann fallen Sterne vom Himmel. Durch die Einschläge auf der Erdoberfläche könnten Erdbeben, Vulkanausbrüche und gigantische Flutkatastrophen ausgelöst werden. Gewaltige Mengen Staub und Asche würden in die Atmosphäre hochgeschleudert und Sonne und Mond verfinstern. Das Licht des Mondes würde gebrochen, so wie wir es abends etwa sehen, wenn der Mond ganz tief am Horizont steht. Dann sieht man ihn nicht mehr direkt, sondern eigentlich ist er mehr oder weniger schon aus der Sichtbahn des Menschen weg. Nur durch die Brechung der Erdatmosphäre kann er noch gesehen werden, wirkt größer und dunkler. Das Farbspektrum wird verändert. So wird der Mond blutrot. Der Himmel könnte vollkommen verdunkelt werden und verschwände aus der Sicht des Menschen wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und das Ganze könnte zu erheblichen Verschiebungen der Erdkruste führen, sodass jeder Berg und jede Insel von ihrer Stelle gerückt wird. Wir sehen, ein solcher Asteroidenhagel könnte mühelos alle Phänomene auslösen, von denen Gottes Wort hier spricht, einschließlich des brausenden Meeres unter Wasserwogen. Nochmal, ich sage könnte. Vielleicht hat Gott ganz andere Ursachen, mit deren Hilfe er diese ganzen Ereignisse auslösen wird. Dass die ganze Geschichte aber nicht so völlig aus der Welt gegriffen ist, nur ein Beispiel dafür. Ich glaube, es ist erst 6 Jahre her, dass man den Asteroiden Apophis entdeckt hat. Die Medien haben gar nicht furchtbar viel davon berichtet. Im Jahr 2029 wird er, das sehen wir hier, an der Erde vorbeikommen. Dieser weiße Balken bezeichnet die Abweichung, die er nach derzeitigen Berechnungen noch haben könnte. Aber wenn er hinguckt, liebe Geschwister, merkt er, dass die Geschichte gar nicht ohne ist. Denn wer hinguckt, außenrum, ist die Umlaufbahn des Mondes 400.000 Kilometer von der Erde rund entfernt. Schwankt ja ein bisschen. Dieser Asteroid wird kaum ein Zehntel davon an der Erde vorbeirauschen. Circa zurzeit geschätzte 30.000 Kilometer. Das ist in den Dimensionen des Kosmos gar nichts. Das ist schon ein Streifschuss. Niemand kann heute wirklich sagen, dass er vorbeigeht. Die Chancen oder die Gefahr eines Treffers, eines Einschlags wird zurzeit mit weniger als 1% gerechnet. Von daher ist die Gefahr noch überschaubar. Auch was die Größe anbelangt, er hat nur 270 Meter Durchmesser. Ein relativ kleiner Kerl. Das heißt, wenn man weiter als 250 Kilometer vom Einschlagort weg ist, hat man Überlebenschancen. Negativ gesagt, nach derzeitiger Erkenntnis wird in einem Feld von 500 Kilometer, wenn er trifft, keine Überlebensmöglichkeit sein. Und es ist kleiner von dem, was da am Himmel umherschwirrt. Ich sage es nur deshalb, damit wir sehen, und solche Asteroiden tauchen wie der zum Teil urplötzlich aus den Tiefen des Weltalls auf. Sie können zum Teil gesehen werden, insbesondere wenn sie auf dem Hintergrund der Sonne sich der Erde nähern, werden sie überhaupt nicht rechtzeitig wahrgenommen. Ich sage es nur einfach deshalb, damit wir nicht meinen, das ist alles irgendwie Fantasiegeschwätz von irgendwelchen Endzeitpanikern und Katastrophenheinis, die der Welt Angst machen wollen. Das sind ganz reale kosmische Ereignisse. Und es braucht von Gott noch nicht mal ein großes Eingreifen, da braucht es nur einen ganz kleinen Hauch, um einen solchen Kometen oder Asteroiden ein bisschen von seiner Bahn abzulenken. Und sonst haben wir genau das, was uns Gottes Wort hier sagt. In all diesen Krisen, die dann kommen, sagt die Bibel, verschmachten die Menschen. Auch hier nochmal ganz wörtlich zu nehmen, verschmachten. Das griechische Wort hier heißt die Besinnung verlieren, ohnmächtig werden, seinen Geist aushauchen. Das heißt, die Angst vor dem, was geschieht, die völlige Hilflosigkeit, die Panik wird dermaßen groß sein, dass die Menschen im Grunde dabei sind, ihre Besinnung zu verlieren, das Leben aufzugeben. Der Machbarkeitswahn der Nachkriegszeit weicht und macht dem blanken Entsetzen über die Hilflosigkeit des Menschen Platz. Die Menschheit starrt voller Entsetzen an den Himmel und sieht, wie Sonne, Mond und Sterne aus ihren Bahnen geraten, vor Furcht und Erwartung der Dinge, die dann noch kommen sollen. Und dann, liebe Geschwister, kommt's noch schlimmer. Denn dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus. Während die Menschen angsterfüllt zum Himmel starren, werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Eigentlich müsste die Welt jetzt aufatmen. Es müsste sich Erleichterung breit machen. Der Heiland kommt. Der Retter der Welt ist da. Aber für die Masse der Menschen ist das ja kein Grund zur Freude. Denn der da kommt, der kommt für sie ja nicht zum Heil. Sie haben ja nicht geglaubt. Sie haben ihm ihr Leben nicht anvertraut. Sie haben ihm nicht gehorcht. Der kommt für die Masse der Menschen zum Gericht. Denn es ist der, den sie verachtet, dessen ausgestreckte Hand sie abgewiesen und dessen Gemeinde sie verfolgt haben. Deshalb werden durch die Erscheinung des Menschensohns nicht Erleichterung und Freude bei der Masse der Menschen verbreitet, sondern die Angst und der Schrecken werden noch gesteigert. So sagt es Matthäus 24, 30 und Offenbarung 1, Vers 7. Und dann werden wehklagen alle Völker auf Erden. Weil sie werden den sehen, den sie abgelehnt haben. Nicht nur die Gemeinde wird sehen, was sie geglaubt hat. Die Welt wird sehen, was sie nicht geglaubt hat. Man kann sagen, da wird die ganze Welt, liebe Geschwister, die gesamte lebende Menschheit in einem Augenblick ihr Damaskus-Erlebnis haben. Mit einem dramatischen Unterschied. Für Paulus war vor Damaskus Raum zur Umkehr. Für die Menschen wird in diesem Augenblick, wenn das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheint, die Zeit zur Umkehr definitiv und endgültig verstrichen sein. Es ist nur noch Zeit des Gerichts für die, die bis dahin nicht zu Jesus gehören. Dieser Vers 27 ist der Mittelpunkt, der Höhepunkt und der Wendepunkt in unserem Abschnitt. Denn jetzt wendet sich der Blick weg von der angsterstarrten, gottlosen Menge hin auf die Gemeinde Jesu. Vers 28, wenn aber das anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Seht auf, erhebt eure Häupter. Liebe Geschwister, was steckt da alles drin? Angefangen von Hebräer, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aufsehen natürlich, weil da vom Himmel herab das Zeichen des Menschensohns kommt. Aber ja auch inhaltlich übertragen, aufsehen. Wir leben ja in dieser Welt noch oft auch niedergeschlagen, mit gesenktem Blick, belastet, mit äußeren Nöten, Sorgen, Krankheiten, Schmerzen. Das wird alles dann ein Ende haben. Da dürfen wir aufsehen. Auch dem, dem es durch Schwermut und durch viel Schweres, was Gott ihm aufgeladen hat, in diesen Tagen oft noch schwerfällt, den Blick aufzuheben voller Freude und Zuversicht, der wird dann auch begreifen, dass er wirklich fröhlich aufsehen darf, weil jetzt Jesus vor der Tür steht. Wenn all das geschieht, alles, was vom ganzen Anfang Kapitel 21 gesagt ist, dann ist die Erlösung ganz nahe. Wann wird es soweit sein? Wenden wir uns noch den Versen 29 bis 31 zu, die haben schon zu mancherlei Fehlspekulationen geführt. Der Feigenbaum. Wenn der Feigenbaum anfängt zu knospen. Der Feigenbaum wird dann häufig auf Israel gedeutet und es wird gefolgert, wenn Israel ins verheißene Land zurückgekehrt ist, der Feigenbaum also wieder ausschlägt, dann geht das alles los und dies Geschlecht wird nicht vergehen, wird weiter geschlussfolgert, das ist die Generation, die das erlebt hat, die Rückkehr Israels 1948, die wird noch leben, bis alles geschieht. In dieser Auslegungslinie habe ich in den 70er Jahren eine Predigt gehört, die verbindlich für die nächsten 30 Jahre die Wiederkunft Jesu vorhergesagt hat. Die 30 Jahre sind vorbei, Jesus ist noch nicht da. Wir merken, wir müssen sehr vorsichtig sein. Es gibt biblische Aussagen der Prophetie, die man recht klar fassen kann. Es gibt viele andere, da müssen wir ausgesprochen zurückhaltend sein. Und diese Verse gehören dazu. Die Auslegung hätte nicht von vorneweg falsch sein müssen. Aber sie war eben nur eine von verschiedenen möglichen. Und die Entwicklung hat gezeigt, dass es nicht die richtige war. Der Feigenbaum kann Israel meinen. Gibt es biblische Belegstellen des Alten Testaments. Muss aber nicht und tut's in der Regel nicht. Denn das Hauptbild für Israel ist der Weinstock und der Weinberg, nicht der Feigenbaum. Natürlich ist Israel ein herausragendes Zeichen der Endzeit. Aber hier kann der Feigenbaum auch ganz allgemein eine Naturbeobachtung meinen. So wie ihr in der Natur seht, an bestimmten Vorgängen, dass jetzt eine neue Zeit des Frühjahrs, der Sommer, der Herbst kommt, so, wenn das alles geschieht. Und ähnlich verhält sich es mit Vers 32. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Das griechische Wort für Geschlecht ist außerordentlich vieldeutig. Das kann tatsächlich die Generation meinen. Eine bestimmte Generation zum Beispiel könnte es tatsächlich die Generation gemeint haben, die den Einzug Israels wieder die Staatsgründung erlebt hat. Aber dieser Begriff kann auch das Geschlecht Israels als ganzes Volk meinen. Und dann würde diese Aussage die Verheißung für Israel bedeuten, dass dieses Volk Gottes nicht aufhört zu existieren, bis Gott seinen Heilsplan mit ihm zum Ende bringt, dass eben kein Holocaust und alle Bösen dieser Welt es nicht schaffen werden, dieses Geschlecht Israel zu vernichten. Das Geschlecht kann auch das Menschengeschlecht in seiner Gesamtheit meinen. Und dann wäre es die Verheißung, dass die Menschheit nicht durch eine große Naturkatastrophe oder durch einen großen Atomkrieg vernichtet und ausgelöscht wird, sondern es wird Menschen auf dieser Welt geben, wenn Jesus wiederkommt. Da merken wir, wie weitdeutig dieser Abschnitt ist, diese zwei, drei Verse, und wie vorsichtig wir sein müssen in der konkreten Anwendung. Wie auch immer wir es zu verstehen haben, es wird geschehen, worum es hier geht. Jesus wird wiederkommen, denn damit schließt ja der Abschnitt, den ich gelesen habe, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Es wird sich alles auf Punkt und Komma bis aufs letzte Häkchen erfüllen. Wir können uns also mit Gewissheit darauf verlassen, dass Jesus kommt. Und das will der Feigenbaum in jedem Falle sagen. Seht. Nehmt die Zeichen wahr. Das ist wichtig für die Gemeinde und das hat die Gemeinde übrigens schon einmal vor fast 2000 Jahren gerettet. Ich habe am Anfang erzählt von der Eroberung Jerusalems. Es gab damals in Jerusalem wieder eine stattliche christliche Gemeinde. Die wurde gerettet. Warum? Als der römische Feldherr Titus mit seinen Heeren sich Jerusalem näherte, da erinnerte sich die Gemeinde an die Vorhersage Jesu. Wenn aber der Feind anfängt, Jerusalem zu belagern, dann geht nicht mehr runter von eurem Dach, nehmt die Außentreppe, holt nicht mehr Zahnbürste dies und jenes, sondern nichts wie weg.
Und Israel und die christliche Gemeinde in Jerusalem ist geflohen nach Pella und hat sich nicht im vermeintlich sicheren, auf der Höhe gelegenen Jerusalem verschanzt, wie die 1,1 Millionen Juden, die umgekommen sind. Sie sind geflohen und wurden gerettet, weil sie das, was Jesus gesagt hat, ernst genommen haben. Sie haben die Zeichen gesehen und richtig gedeutet und die richtigen Schlussfolgerungen daraus gezogen. Und darum geht es in jedem Fall, dass Jesus sagt, wenn ihr diese Zeichen seht, dann zieht für euer Leben persönlich die richtigen Konsequenzen. Achtet darauf, dass ihr bereit seid. Dass er zu denen gehört, die die Augen aufheben dürfen, die sich freuen dürfen, dass ihre Erlösung naht, und nicht zu denen, für die der Herr dann zum Gericht kommt. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Liebe Geschwister, was für eine Botschaft, unsere Erlösung. Damit ist hier ja nicht einfach nur die Vergebung der Schuld und das Heil in Jesus, unsere Errettung von Sünde, Tod und Teufel gemeint. Das sind ja Dinge, die haben wir ja im Prinzip in Jesus schon. Unsere Schuld ist doch schon vergeben. Der Schuldbrief ist zerrissen, ans Kreuz gehängt. Wir sind schon um Jesu Willen herausgerettet aus der Macht des Bösen. Unsere Namen sind schon eingeschrieben im Buch des Lebens. Hier geht es um eine Erlösung im ganzen umfassenden, vollgültigen und endgültigen Sinn. Nämlich auch die Erlösung aus allen Nöten des irdischen Lebens. Dieses irdische Leben hat ja durchaus auch seine erfreulichen Seiten. Insbesondere noch, wenn man jung und leistungsfähig und gesund ist und die Schmerzen des Alters sich in Grenzen halten. Aber dieses Leben ist bei allem Schönen, was wir gerade auch an der Hand Gottes haben, doch auch durchdrungen und belastet mit viel Schmerz und Krankheit und Nöten. Mit der Erlösung wird das einmal alles weg sein. In Neuwied hatten wir eine ältere Schwester, die war schon, als wir 1999 dorthin kamen, so gut wie blind. Wenn man im Gespräch mit ihr in der Gemeinde auf das Thema Wiederkunft Jesu und Erlösung kam, dann fingen ihre Augen an zu strahlen. Dann leuchtete ihr Gesicht wie ein frisch polierter Putzeimer, wie ein Kind unter dem Weihnachtsbaum. Und dann sagte sie, dann darf ich im himmlischen Orchester Cello spielen. Das war für sie Erlösung. Die Blindheit der Augen weg, und sie hatte in der Jugend mal mit Begeisterung Cello gespielt und dann wieder Cello spielen können und dann im Himmel zur Ehre Gottes mit Hunderten und Tausenden anderen Musikern. Das war für sie Erlösung. Alles Leiden, alle Krankheit, alle Lasten dieses Lebens weg. Einfach Freude pur. Ja, liebe Geschwister, das heißt Erlösung auch. Es wird keine Blindheit mehr geben. Keinen Krebs, keine Multiple Sklerose, überhaupt nichts mehr, keine Schmerzen. Nichts, was in irgendeiner Weise uns Not bereitet, wird mehr da sein. Keine Trauer, kein Leid, nur Freude. Und wir dürfen dazugehören, liebe Geschwister, jeder einzelne von uns. Und wir sind heute übrigens eingeladen, gleich in der Feier des Abendmahls, uns daran miteinander schon zu freuen. Jedes Abendmahl ist ja auch eine Vorfreude, hat immer schon den Blick nach vorn, dass er des Herrn Tod verkündigt, bis dass er kommt. Es ist immer eine Feier dessen, wie wir eines Tages in dieser ungetrübten Freude und erlösten Herrlichkeit beim Herrn am Tisch sitzen werden und Gemeinschaft haben. Alles Leid hinter uns gelassen, das dürfen wir sinnbildlich schon heute erleben und erfahren. Und jedes Mal, wenn wir da auch dazukommen, darf es für uns ein neues Ja sein. Ja, Herr, ich danke dir, dass du mich so von Herzen liebst und all das für mich vorbereitet hast. Heute fängt es schon an und dann werde ich es vollkommen sehen. Wunderbar. Amen.